September, vorläufige Insolvenz. November, die Insolvenz. Februar 2020, Ende der Insolvenz, saniertes Unternehmen zum 1. März 2020. Keiner konnte mehr, wir waren natürlich durch, dachten, jetzt kommt die gute Zeit, aber dann auf einmal war komplett Shutdown. Wir standen, über Nacht stand ich wieder da, hatte 250 Mitarbeiter.
Ready to work.
Ready to work.
Und null Umsatz, weil alle Werke zu waren in Deutschland. Und ich stand da und dachte so, holy shit.
Mittelstars. Der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute bei uns ist der Christian Reitmeier. Der gebürtige Freiburger erzählt, warum er im Rheinland gelandet ist, heute mit 1200 Mitarbeitern die Qualitätsfeuerwehr für viele Unternehmen ist und sich im besten Fall wieder selbst abschafft und warum er trotz Insolvenz heute stärker in der Nähe ist. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo Markus, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du hier bist. Beschreib dich doch mal kurz in eigenen Worten.
Wie du es schon gesagt hast, ich bin der Freiburger, das Südkind, der Junge aus den Bergen und 50 Jahre alt dieses Jahr geworden oder letztes Jahr.
Wow.
Zwei Kinder, verheiratet, lebe jetzt in Köln und bin aus Leidenschaft Unternehmer.
Das ist sehr, sehr gut. Aus Leidenschaft Unternehmer. Da bist du aber nicht reingeboren worden oder doch?
Ich bin da nicht reingeboren worden, nein. Es gab in der Familie, mein Opa war Unternehmer. Dazwischen gab es eine Generation, die ist einen anderen Weg gegangen. Und ich bin dann über meinen Schwiegervater wieder in ein Unternehmen gekommen, hatte aber immer den Herzenswunsch, selber ein Unternehmen aufzubauen, zu gründen, irgendwie eigenständig zu arbeiten und nicht in einem Konzern.
Okay, viele Gäste bei uns waren ja quasi auch so Schulhofdealer und sowas. Aber wann wusstest du denn, dass so ein Unternehmergen in dir drinsteckt? Oder hast du irgendwie so einen Moment im Leben als Jugendlicher vielleicht auch gehabt, wo du gesagt hast, das war anders als bei anderen? Und da habe ich das erste Mal gemerkt, Unternehmer sein könnte echt spannend sein.
Also wir hatten wirklich zu Schulzeiten so das klassische Planspiel der Wirtschaftsjunioren,
ja,
wo wir das erste Mal so als Team irgendwie mitgemacht haben und dann gemerkt haben, hey, das kann man auch anders lösen, die Aufgaben. Und wir haben eben, wenn vorgesehen war, zu rationalisieren, haben wir aufgebaut und in Marketing investiert und waren auf einmal erfolgreich und keiner wusste, warum wir andere Zahlen hatten wie die anderen. Da fing das an. Ich habe dann schon den klassischen Weg gemacht, dass ich mich sehr viel ausprobiert habe, bin in den Großkonzern gegangen, habe die Finanzbranche mit einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann mal kennengelernt und wusste aber dann, also bei mir war das so Ausschlussprinzip. Ich dachte immer, Finanzbranche ist cool, kann man viel Geld verdienen, kann man schnell was machen. Dann gemerkt, nee, überhaupt nicht meine Welt.
Mhm.
Ja, dann Großkonzern, Fast Moving Consumer Goods. Sehr schnell gemerkt, nee, geht gar nicht Großkonzern. Ja, und so habe ich mich langsam Richtung Mittelstand gearbeitet und ja.
Ja, du wurdest ja quasi vom Markt weggeschnappt, ja. Also wir hatten ja ein Vorgespräch. Du hast studiert, glaube ich, ne?
Genau.
Auch nicht in Deutschland, sondern...
In Maastricht, International Business.
Und da hast du deine heutige Frau kennengelernt.
Richtig.
So. Und die hat ja eine ganz wichtige Komponente mitgebracht, ja, für den Start als Mittelständler. Die hatte nämlich einen recht erfolgreichen Vater, ne?
Ja.
Und dann habt ihr im Studium quasi, habt ihr euch kennengelernt, bist irgendwie dann in dieses Familienunternehmen reingestolpert. Was hat es damit auf sich? Also was hat der quasi Schwiegerpapa gemacht?
Also letztendlich eine crazy Story, aber sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Er hat mitgekriegt, als ich im Großkonzern war und mein Trainee-Programm nach 6 Monaten vorzeitig schon wieder beenden wollte, weil ich gemerkt habe, ist überhaupt nicht meine Welt, war für ihn klar, okay, den Christian, den hole ich irgendwie und den bilde ich aus, dem gebe ich eine Chance, wir machen das zusammen. Und dann kam eines Nachmittags der Anruf, komm doch zu mir, du wirst Unternehmer im Unternehmen, ich bilde dich aus und wir schauen mal, wo die Reise hingeht.
Also direkt von der Uni quasi, dann zum Unternehmertum, aber ja auch von ihm, finde ich, ein großer Glaube ja an dich. Ne? Ich meine, das ist ja auch keine einfache Konstellation. Seine Tochter mit dir zusammen, das kann ja gut gehen, das kann schlecht gehen. Damals nicht 100.000 Kinder, nicht verheiratet. Also trotzdem ja auch eine, da hat er quasi etwas in dir gesehen, was für ihn hilfreich ist für sein Unternehmen und hat dich ja dann auch schnell, glaube ich, positioniert und da auch machen lassen.
Also diese Verknüpfung privat, ne?
Ja.
Ich bin mit seiner einzigen Tochter befreundet. Das war natürlich eigentlich der größte Fragezeichen.
Ja, genau.
Also, keiner in meinem Freundeskreis, in meiner Familie hat gesagt, Christian, das ist eine super Idee, was du da vorhast. Sondern alle haben gesagt, du spinnst. Ja, wenn du dich trennst, dann verlierst du alles.
Ja,
genau. Der schmeißt dich ja sofort raus. Und so haben wir sehr offen darüber gesprochen. Und er hat gesagt, hey, dafür finden wir eine Lösung. Weil daran kann es nicht scheitern. Dann habe ich gesagt, okay, dann springe ich. Ich traue mir das zu. Und wenn es nicht gut geht, geht es halt nicht gut. Ja, aber das ist so Teil meines Charakters. Manchmal schaue ich halt erst hinterher, ob das Wasser kalt ist und was ich reingesprungen bin, ne? Oder ich springe halt erstmal.
Und was und wie groß hatte der es zu dem Zeitpunkt schon gemacht? Also was für ein Unternehmen hast du dort vorgefunden? In welcher Branche? Wie erfolgreich war das? Was hat dich da erwartet?
Also die Redi Group, das ist das Unternehmen, war oder ist ein mittelständischer Dienstleister Qualitätssicherung in der Automobilindustrie.
Ja.
Sozusagen die Qualitätsfeuerwehr für Hersteller, Zulieferer. Er war deutschlandweit präsent, überall in 90 Minuten an jedem Standort und hatte um die 600 Mitarbeiter in Deutschland.
Das heißt, nur für mich als absoluten Laien in dem Bereich, BMW bekommt Autoteile geliefert, Opel, Ford, wer auch immer. Und dann gibt es vorher ein Kontrollinstrument, also Wareneingang, wo man sich diese Ware, die später in den Autos, Motorrädern und Co. verbaut wird, angeschaut wird. Das ist das Prinzip dieser Gruppe, Qualitätskontrolle, harte Arbeit am Produkt.
Genau, das ist ein Geschäftsbereich von der Gruppe heute, dass wir sagen, jedes Teil, was in ein produzierendes Werk geht, wo ein Endprodukt oder ein fertiges Produkt hergestellt wird, besteht aus vielen Kaufteilen.
Mhm.
Das heißt, die kauft man zu von Lieferanten auf der ganzen Welt. Und heutzutage sitzt der Lieferant nicht mehr so wie vor 30 Jahren noch um die Ecke und du kannst sagen, du Heinz, du hast ein fehlerhaftes Teil geliefert, bring mal ein neues. Sondern da ist ein Seecontainer unterwegs, meistens irgendwie 4 bis 6 Wochen. Und dann kommen irgendwann, wenn man den Seecontainer aufmacht, stellt man fest, oh, das ist ja gar nicht das, was ich bestellt habe, beziehungsweise nicht in der gewünschten Qualität. Manchmal auch ganz absurd, dann werden linke Außenspiegel geliefert, obwohl du rechte bestellt hast oder andersrum. Also es passieren ja die wildesten Dinge in so einem ganzen Supply Chain Prozess. Und die Automobilindustrie, speziell mit Just-in-Time und Just-in-Sequence, hat ja den Anspruch, sagt, hey, wir müssen von der Lieferung sofort verbauen. Und der Worst Case ist Bandstillstand. Das heißt, das kostet sofort Millionen, wenn ein Automobilhersteller die Bänder anhalten muss, weil keine Teile mehr da sind.
Das heißt, der ganze Prozess, also Lagerhaltung und Co. funktioniert heute gänzlich anders als vor 30, 40 Jahren. Die Lagerhaltung ist mobil auf den Straßen, quasi genau. In den LKWs. Wir reden von Realtime-Logistik.
Richtig.
Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, es wurden linke Außenspiegel bestellt, Rechte sind da und es kommen Rechte an und das ganze Band steht still.
Genau.
Aber euer Fall ist ja nicht links, rechts, das erkennt ja eigentlich jeder, dass der falsche Spiegel ist. Bei euch ist ja, glaube ich, schon eher so, auch kritische Bauteile, 100.000 Stück, davon sind 10% Ausschuss, dann müsst ihr die alle anfassen. Das ist richtig harte, händische Arbeit.
Genau, wir trennen dann die guten von den schlechten Teilen. Das heißt,
damit es weitergeht.
Das heißt IO und NIO, also
ja.
Teil ist in Ordnung oder nicht in Ordnung.
Mhm.
Und alle die Teile, die in Ordnung sind, können verbaut werden. Das heißt, das Band läuft weiter. Alle Teile, die NIO sind, da schauen wir dann, können wir die noch retten, indem wir sie nacharbeiten. Ja, indem wir irgendwas ausbessern oder müssen sie verschrottet werden oder sie gehen zurück zum Lieferanten. Ja, das Spiegelbeispiel ist sowas, es werden falsche Spiegel geliefert. Wenn keine Spiegel mehr da sind, werden Autos zu Ende gebaut ohne Spiegel und stehen auf dem Hof. Wer baut dann am Ende die Spiegel dran?
Mhm.
Ja, das kann der Hersteller selber machen. Oft hat er die Ressourcen nicht dafür. Dann sagt er, ich brauche jetzt jemanden, der sich auskennt. Weil es ist ja nicht so, ich gehe hin und schraube einen Spiegel mit 3 Schrauben an, sondern du musst ja richtig an die Logistikinfrastruktur des Autos drangehen, um diese Spiegel einzubauen. Und Spiegel ist ja nur ein einfaches Beispiel. Das ist ja mit hochkomplexen Teilen bis hin zu, was wir alle kennen aus der Chipkrise. Da werden Autos gebaut, aber da fehlen die Steuergeräte. Ja, also wer macht es dann, wenn da zehntausende Autos auf dem Hof stehen? Dann gibt es Dienstleister wie uns, die dann sagen, okay, ich nehme mir jedes einzelne Auto vor und bereite es vor, dass es dann zum Versand kann und verkauft werden kann. Oder schon verkauft ist und dann ausgeliefert werden kann.
Und das war damals auch schon das Geschäft mit dem Qualitätsversprechen. Wir sind in 90 Minuten beim Kunden. Container kommt an, du machst das Ding auf, hast irgendwelche Zweifel. In 90 Minuten wart ihr bei jedem Kunden in Deutschland. Habt ihr das nur in Deutschland gemacht?
So fing es an.
Und dann bist du dazu gekommen?
Und dann bin ich dazu gekommen, weil mein Schwiegervater erkannt hat, den Blue-Color-Bereich, also sortieren, prüfen, nacharbeiten, der hat eine Schwäche. Wir stellen die Fehler ja nicht ab. Und er sagte, ich brauche jetzt eine Truppe an Ingenieuren, Beratern, die wissen, wie stelle ich die Fehler denn im Ursprung ab? Also beim Lieferanten irgendwo. Und dann sagte er, Christian, du kennst dich doch aus damit. Jetzt bau das mal auf.
Und ihr könnt ja in beiden Bereichen arbeiten. Ihr macht ja sowohl Eingangs- als auch Ausgangskontrolle.
Richtig.
Also im Endeffekt, gerade da, wo ihr die Ausgangskontrolle macht, jetzt fällt auf, dass 10% der Ware schlecht sind, die da rausgehen, eine Fehlproduktion sind. Dann hast du den Bereich aufgebaut der Ingenieure. Das sind dann eben Leute, die Werkzeugbau studiert haben, was auch immer. Ne?
Richtig.
Maschinenbauingenieure, ja. Die sich angucken, wo in der Kette ist es. Der Roboter, der kaputt ist, ist es die Strecke, die irgendwo einen Defekt hat. Sind wir da ein bisschen zu schnell, da ein bisschen zu langsam? Das könnt ihr auch. Das war dein Bereich.
Genau.
Und das hast du dann, glaube ich, aber auch über Deutschland hinaus aufgebaut, oder?
Genau. Das haben wir dann am Anfang gemacht. Dann hatten wir zwei Bereiche. Und dann kam 2008, 2009 die Finanzkrise. Die hat uns sehr, sehr stark getroffen, weil wir nur in Deutschland aktiv waren und nur in der Automobilindustrie. Und dann hat mein Schwiegervater gesagt, so, das passiert uns nicht nochmal. Wir brauchen auch das Ausland. Christian, du kannst es doch. Bau mal das Ausland auf.
Christian, du kannst es doch, vor allem du kannst Englisch sprechen. Ne? Das ist ja meistens auch so ein Thema im deutschen Mittelstand, wo du auch so ein bisschen sagst, boah, bevor wir ins Ausland gehen, Deutschland gibt es ja noch ganz viel zu tun. Wir bleiben erstmal hier, ist ja auch sehr bequem hier.
Ja.
Okay, und dann hat er dich mutigerweise losgeschickt. Wo habt ihr begonnen, in welchem Land?
Wir haben in den USA begonnen. Ja, direkt in South Carolina und dort den ersten Standort aufgebaut. Und meine Aufgabe war es, damals noch zusammen mit meiner Frau, die noch aktiv war, wir müssen ja erstmal die ersten Mitarbeiter finden, das Führungsteam, wem vertrauen wir da eigentlich? Wie man es so klassisch im kleinen Mittelstand macht. Man hat ja nicht ein großes Projektteam, bereitet es jahrelang vor, macht mit vielen Beratern und vor Ort Wirtschaftsförderung, sondern man fliegt einfach hin und fängt an. Ja, und so haben wir es auch getan. Wir sind hingeflogen, wir haben die richtigen Leute gefunden, wir haben die Verantwortung übergeben. Da war ein Kunde, der gesagt hat, ich brauche euch, dann war der Nächste da. Und so haben wir losgelegt. Irgendwann haben wir gemerkt, wir brauchen Geld, weil wir müssen ja Leute einstellen, wir müssen irgendwie ein Büro anmieten. Und das haben wir wirklich sozusagen auf Zuruf gemacht.
In jedem Land durchexerziert und was ihr in Deutschland quasi für Opel, BMW, Mercedes machen konntet, habt ihr eben in den USA gemacht für Ford, in Indien für Tata, wie auch immer. Ihr habt euch wirklich, das ist ja immer dasselbe, nur natürlich lokal etwas anders, Qualitätskontrolle. Aber das war schon die Idee. Ihr habt exakt das Modell aus Deutschland quasi kopiert ins Ausland gebracht.
Genau, mit einer kleinen Zusatz zu dem, was du gesagt hast. Wir sind immer für die deutschen Hersteller erstmal ins Ausland gegangen. Also wir hatten immer den Ankerkunden. Den brauchten wir auch, um zu sagen, wir gehen dorthin und haben dann versucht, wie können wir das jetzt lokalisieren. Da gehören dann auch eben die ortsansässigen Kunden dazu, ob Hersteller, ob die Lieferantenkette. Das sind ja unterschiedliche Bereiche. Bis hin zu heute, dass es auch Non-Automotive-Kunden sind. Ne? Jeder, der irgendwie produziert. Irgendwann kommen Qualitätsprobleme auf, aus der Produktion heraus, aus der Logistik, vom Kunden. Und dann wird schnell nach externer Unterstützung gefragt.
Genau, also eigentlich seid ihr so ein bisschen wie so ein verschreibungspflichtiges Medikament. Ja? Da gibt es quasi den Großkunden, der lässt sich aus der ganzen Welt zuliefern, stellt jetzt fest, in der Zulieferung gibt es ein Problem, gibt es irgendeine Charge, die mangelhaft ist, dauerhaft leider. Dann wird gesagt, pass auf, du darfst nicht mehr liefern, es sei denn, du setzt einen Qualitätskontrolleur ein.
Ja.
Da seid ihr, glaube ich, einer der drei Großen weltweit. Also ihr seid ja da echt sehr, sehr erfolgreich. Dann werdet ihr auf den Plan gerufen. Und wenn der clever ist, dann lässt ihr euch auch noch feststellen, wo das Problem entsteht. Und schafft euch damit eigentlich wieder ab, wenn er das behebt, im besten Fall.
Unser oberstes Ziel ist, dass wir langfristige Kundenbeziehungen haben.
Mhm.
Wenn ein Kunde ein kurzfristiges Problem hat, wo ich sage, das kann jetzt sortiert, wegsortiert oder weggearbeitet werden, dann helfen wir dort natürlich wie eine Feuerwehr. Aber wir wollen ja den Ursprung des Problems beheben. Und dann sagen, wenn der vielleicht wieder mal was hat in ein paar Jahren oder in ein paar Wochen, denkt er an uns, weil wir konnten ihm helfen. Ja, deshalb sagen wir, das ergänzt sich. Und es schafft sich zwar teilweise ab, weil wenn ich keine Probleme mehr habe, brauche ich keine Feuerwehr oder andersrum. Aber für uns ist es wichtig, dass wir sagen, wir bieten ein Komplettspektrum an. Der Kunde kann sich aussuchen, brauche ich jetzt den Problemlöser, brauche ich die Qualitätsfeuerwehr, brauche ich jemanden, der mir präventiv was aufbaut, dass es erst gar nicht passiert. Und wir sind dann da. Eine ganz große Stärke von uns ist, und das hat uns jetzt auch so resilient gemacht über die Jahre, wir sagen auch, was wir nicht können. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, war immer für mich, ja klar können wir das.
Mhm.
Und wie groß seid ihr? Oh, hunderte Ingenieure. Ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, ich habe erst 20 oder oh, das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß, oder selbst dem Kunden sagen, ich weiß gar nicht, von was der jetzt gerade redet. Ich habe ihm gesagt, ja, weiß ich, verstehe ich. Bis ich dann irgendwie rückblickend mal gemerkt habe, der Kunde hat längst verstanden, dass ich gar nicht verstanden habe, wovon er redet. Und ich mir gar keinen Gefallen getan habe, immer Ja und Amen zu sagen. Heute sagen wir auch ganz klar, hey, das können wir gerade nicht. Keine Kapazitäten, keine Ressourcen. Wir sind im Land nicht präsent. Wir haben das Know-how nicht. Das schätzt der Kunde viel, viel mehr.
Auf jeden Fall.
Und deswegen kommt er wieder.
Und das spart ja auch viel Stress intern.
Ja.
Das heißt also, du hast ja mit deiner Frau Land für Land für Land erschlossen, das auch schon oder auch sogar kontinentweise. Ich glaube, ihr seid außer in Australien weltweit tätig.
Ja, wir sind, unsere Core-Länder sind Mexiko, USA,
ja.
Europa, Indien und China.
Wow. Das habt ihr mit eigenen Gesellschaften gemacht. Also das war schon sehr unternehmerisch. Das heißt, das habt ihr nicht im Auftrag quasi gemacht, sondern das habt ihr auf eigenes Risiko, habt ihr da eigene Unternehmen aufgebaut in den Ländern.
Genau. Und ich habe wirklich angefangen, aller Jugend forscht. Ich muss das jetzt wirklich so sagen, weil ich habe noch nie ein Unternehmen in den USA gegründet oder in Indien. Wir haben am Anfang dann mal einen Steuerberater gefragt. Schnell merkst du, okay, dein lokaler Steuerberater kann dir natürlich in den USA auch nicht helfen. Ja, und für die Gründung nimmt man dann mal noch einen erfahrenen, größeren. Aber das war's dann. Ja, wie geht sowas? Wir sind am Anfang selbst, Businessplan gab es nicht. Ja. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt, wir springen und schauen dann, wie warm ist das Wasser, wie tief ist das Wasser. Und wir haben nur sichergestellt, dass es tief genug ist, dass wir reinspringen können.
Ja, ja,
und dann haben wir das vor Ort lokal entwickelt.
Der jugendliche Leichtsinn gepaart mit wir haben keine Kinder, macht vieles möglich.
Das war sicherlich damals noch einiges einfacher, das ist richtig.
So, und dann wurdet ihr auf einmal sehr, sehr erfolgreicher damit. Das alles ja auch, also ich kann mich ja nicht reinversetzen, aber ich stelle mir vor, jemand, der in Deutschland die Firma, die dein Schwiegervater hatte, die war ja auch gar nicht so alt. Ich glaube, die hatte Ende der 90er gegründet.
96 war
Gründung. 96, als du reingekommen bist, waren das schon 500, 600 Mitarbeiter, was ja eine sehr kurze Zeitspanne ist, keine 10 Jahre später. Und jetzt fangt ihr da an mit dem Auslandsgeschäft. Macht das alles sehr, sehr ordentlich? Habt ihr euch ums deutsche Geschäft mitgekümmert oder war das quasi...
Es war sehr schnell eine ganz klare Trennung, dass mein Schwiegervater für das deutsche Geschäft verantwortlich war. Ich habe die Auslandsgeschäfte aufgebaut und dann verantwortet. Und so hatte jeder seinen Bereich. Ich glaube, das war auch lange Zeit sehr gut, dass wir uns nicht so wirklich in die Quere kamen. Natürlich, am Ende war er der Chef von allem. Aber für mich war es wichtig, ich hatte quasi ein weißes Blatt Papier, konnte das so aufbauen, wie ich wollte, mit den Personen, die ich gerne bei mir haben wollte. Und er hat es ja auf seine Art und Weise gemacht in Deutschland.
Und irgendwann kommt ja aber dann der Punkt, also klassischerweise Unternehmer, Unternehmensübergabe, ne, Jugend forscht, wird immer größer, hat bestimmt auch eigene Ideen für das eigene Unternehmen, anders als das deutsche Unternehmen. Irgendwie werden sie aber beide in denselben Topf geworfen.
Ja.
War ja, also ich meine, war ja bestimmt bei euch auch mal Armutszwischenthema. Ich kenne das ja, jetzt sind ja viele Familienunternehmer. Das ist ja oft nicht ganz so einfach.
Nein, auch wir haben das Thema natürlich, ne, Nachfolgeregelung sehr früh angegangen, haben dann eine Lösung gefunden, dass meine Frau und ich ihm das Unternehmen abgekauft haben. So dass wir eine klare Trennung haben und auch voll in die Verantwortung gegangen sind.
Das war auch gewollt.
Das war gewollt von allen Seiten. Cool. Ohne dass ich jetzt zu viel verrate, auch wir hatten dann, ne, Generationenkonflikt und viele Themen, die aufkommen. Auch wenn jemand ein Unternehmen kauft oder verkauft, ne, gibt ja immer zwei Welten und zwei Wahrheiten. Auch das ist bei uns alles passiert. Aber wir haben für das Unternehmen entschieden, das ist der beste Weg.
Ja, ist so witzig, ne? Egal, ob man sich nahe steht und die Leistung des anderen würdigt, ist es trotzdem völlig klar bei so einem Prozess, dem einen ist der Preis zu hoch und dem anderen zu niedrig. Das ist immer dasselbe, egal ob das unter Freunden oder nicht Freunden ist. Das sind ja alles Themen und da musst du die auf einmal besprechen. Und wie willst du einen Preis runterverhandeln, ohne die Lebensleistung quasi das will ja alles, fühlt sich immer irgendwie fremd und komisch an.
Ja.
Und ganz viele Leute holen sich ja dann auch externe Hilfe mit rein, die so einen Prozess begleiten. Habt ihr das auch gemacht, was ich für ein sehr professionelles Vorgehen halte?
Wir hatten externe Unterstützung mit dabei. Ganz entscheidend war, wir hatten am Ende für die ganzen, sag mal, gesellschaftsrechtlichen, handelsrechtlichen Themen eine große Anwaltskanzlei, die wirklich mit verschiedenen Anwälten aus unterschiedlichen Generationen, ne, die Seniorengeneration vertreten konnten, uns. Und wir haben immer gesagt, wir wollen das zusammen machen. Mhm. Wir wollen jetzt nicht gegeneinander arbeiten, sondern wir wollen gemeinsam eine Lösung finden. Und was für mich, ich sag mal, auch rückblickend ganz wichtig war, ich hatte damals einen CFO dann reingeholt, um den Prozess mit zu begleiten. Der hat mal gesagt, Christian, es gibt genau einen Punkt der Wahrheit in einem Unternehmensübergang oder Kauf, nämlich an dem Tag, wo unterschrieben wird, ist das der realistische Preis, weil an dem Tag habt ihr beide gesagt, Käufer und Verkäufer, für den Preis tun wir es. Davor hat man unterschiedlicher Meinung und danach.
Ja.
Aber es gibt genau einen Moment, wo man sich trifft.
Ja.
Und da muss man auch sagen, das ist es jetzt.
Genau.
Es hilft alles nichts.
Dann sollten eigentlich beide nie wieder darüber sprechen. Das wäre das Beste.
Ne? Das wäre das Beste. Ja. Das ist die Theorie dann wieder. Wir wissen alle, natürlich redet man dann irgendwie drüber und es kommen Dinge für beide Seiten, die nicht schön sind. Leider ist es so. Aber das war sehr weise von dem CFO damals, dass er sagte, Christian, es gab den Punkt und mehr gibt's nicht.
So, dann hat es ja, wir bewegen uns ja, glaube ich, irgendwo jetzt im Jahr 2014.
2014 haben wir es eben abgekauft, Dezember, ja.
Okay, so, dann kauft man es ab, dann ist ja so, Banken finanzieren sowas ja mehr oder weniger gerne. Du findest ja meistens auch eine Regelung innerhalb der Familie, mit kann man abzahlen, Kaufpreis stecken und so weiter. Dann habt ihr also frei dort gewirtschaftet, auch die deutsche Gruppe, die deutsche GmbH wahrscheinlich ja übernommen und habt dann das Gesamtbild vor euch gehabt. Nur du und deine Frau, ihr seid die Eigentümer dieses Unternehmens.
Richtig.
Wow. Alter Schwede.
Ja, und also der Prozess, die Banken wollten es nicht finanzieren.
Mhm.
Ja, wir haben viel probiert am Anfang und am Ende war es dann gut, dass wir das innerhalb der Familie dann gemacht haben, weil so konnten wir uns auf eine ratierliche Kaufpreiszahlung einigen und wir die Chance hatten, das Geld zu verdienen. Sonst hätten wir es gar nicht stemmen können.
So, und jetzt kam der quasi, also jetzt verschulden sich beide bis über beide Ohren. Ich kenne das ja auch, dann wollen die Banken ja auch Vollzugriff. Die freuen sich natürlich oft über eine neue Generation, weil die sagen, da kommt frischer Wind rein, da werden Dinge anders gemacht und neue Besen kehren gut. Na klar, eine Bank denkt ja immer, das ist auch gleichzeitig so ein bisschen so ein Säuberungserneuerungsprozess. Ihr wart also gesellschaftsrechtlich quasi ready, Vollgas zu geben, musstet ihr auch, weil ihr habt ja ein paar Verpflichtungen seid ihr eingegangen. Und dann ging es richtig los oder dann wurde es schwierig?
Kurzzeitig ging es los. Ich meine, 2015 alles verändern wollen, groß investiert, aufgebaut in die Zukunft. Ich sicherlich auch noch ein bisschen naiv. Ne? Mhm. Wo geht die ganze Reise hin? Wo sind vielleicht auch natürliche Grenzen irgendwann? Und dass es ja eine Weltwirtschaft gibt, die da irgendwo sehr stark das Ganze beeinflusst. Das habe ich damals zu spät erkannt, vielleicht auch auf zu viele Menschen gehört, die mir das Goldene vom Himmel versprochen haben. Am Ende bin's ja aber ich. Also du kannst so viele tolle Top-Manager holen und die versprechen dir alles Mögliche. Aber ich bin's ja, auf den es dann ankommt, der das alles irgendwie ausbaden muss, verantworten muss, wie du es jetzt ausdrücken willst. Und hab dann gemerkt in dem ganzen Prozess, da steckt viel mehr dahinter. Ja, dann hatten wir tolle Möglichkeiten, Großaufträge zu gewinnen. Wir sind all in gegangen, haben gesagt, das brauchen wir jetzt. Und da habe ich auch gelernt, dass ein Vertrag ist ein Vertrag. Die Realität ist am Ende das Leben. Und wir sind mit unterschiedlichen oder die Vorstellungen, wie wir das umsetzen, haben sich leider nicht so erfüllt, wie wir dachten. Also wir haben sehr viel investiert. Wir waren bereit, um den Großauftrag zu bedienen. Das ist ja bei uns Invest in Menschen und Equipment, was die Menschen brauchen oder Räumlichkeiten. Und dann kam der Auftrag nicht so, wie wir brauchten. Und ich sah immer nur, ich habe so viel Geld in die Hand genommen. Ne? Die Schulden waren ja da präsent. Wir sind mit Privatbürgschaften, anders arbeitet eine Bank heutzutage oder damals auch selten mit einem inhabergeführten Mittelstand. Ne? Wir waren, wie gesagt, naiv genug und haben alles unterschrieben. Wir dachten, das wird schon gut gehen und haben dann gemerkt, ja, es geht doch nicht alles gut. Denn es gibt, wie gesagt, da draußen Einflussfaktoren, die konnten wir nicht kontrollieren. Und ich habe zwar öfters dann Alarm geschrien und versucht, das mit den Kunden zu regeln. Es hat aber zumindest nicht so geklappt, wie wir es gebraucht hätten. Und wie gesagt, der Cash-Drain war da.
Also Großaufträge, Kundenklientel, bei euch sind so Auftragsvolumina, das kann quasi 20.000 Euro sein, einmaliger Auftrag, ihr kontrolliert jetzt was durch, räumt drei Container aus und so weiter. Wir reden aber auch teilweise von mehrjährigen Verträgen, die achtstellig vom Umsatzvolumen sind. Und dann sagt ein großer Kunde zum Beispiel, ich habe hier ein Werk, ihr macht bitte die gesamte Eingangskontrolle.
Ja.
Dann weißt du, du brauchst 50 Leute. Maschinen, Schreibtische, Gabelstapler, alles, was dazugehört.
Richtig.
Ist die Vorleistung also sehr schnell einige 100.000 Euro oder auch mehr. Und du hast die Leute auf der Gehaltsliste stehen.
Genau.
Das heißt, das ist ja schon, du verleihst am Ende des Tages ja Manpower.
Wir arbeiten im Werkvertrag, deswegen.
Okay.
Es ist nicht klassisch der Verleih, sondern wir gehen da voll in die Verantwortung. Ne?
Deswegen das sind eure Mitarbeiter.
Genau. Das sind unsere Mitarbeiter. Wir sind auch räumlich getrennt. Also das ist ja mittlerweile in Deutschland extrem gut geregelt, wie man mit Fremddienstleistern zusammenarbeitet oder nicht. Und wann ist es Arbeitnehmerüberlassung? Deswegen gerade mit den Großkonzernen, ich glaube, die haben Rechtsabteilungen, die sich nur damit beschäftigen. Also die sagen uns, wie es geht. Und das haben wir, ne, das erfüllen wir alles. Das heißt, wir sind komplett eigenständig. Ich habe eigenständig festangestellte Mitarbeiter. Und jeden Tag, den die nichts zu tun haben, kosten die natürlich richtig viel Geld.
Okay, das heißt,
ja, und die Margen sind nicht so dick, dass ich sage, ich kann mir 5 Tage im Monat erlauben, dass die nichts zu tun haben, sondern eigentlich muss jeden Tag Arbeit da sein.
Das heißt, du hast jetzt diesen großen Auftrag, diesen großen Kunden und ihr könnt nicht anfangen zu arbeiten. Das heißt, jeder Tag kostet dich Geld.
Richtig
und du hast dann angerufen bei deinem Kunden und hast gesagt, ich wollte mal darauf hinweisen, eigentlich müsste es jetzt langsam losgehen.
Genau, also es war ne, die Kombination aus noch alter Welt. Ich habe sehr viel Ballast damals mitbekommen. Die Vorstellungen des großen Wachstums, was mir versprochen wurde, sind nicht gekommen.
Mhm.
Dann noch einen neuen Auftrag an Land gezogen, der sehr viel Investitionen bedarf. Und dann ist der Umsatz nicht gekommen, den ich brauchte. Das heißt, die Kosten sind gelaufen und die Luft wurde immer dünner.
Okay, das war in Deutschland.
Das war nur in Deutschland, ja.
Die anderen Länder liefen stabil. Ihr habt Manager gehabt in den USA, in China, überall, wo ihr tätig wart. Alles cool, aber Deutschland war jetzt auf einmal ein bisschen,
ja.
Da brannte etwas die Luft.
Ja, ja. Deutschland, wie gesagt, seit der Finanzkrise, mit vielen Up and Downs, aber die Welt hat sich ja nachhaltig verändert.
Ja.
Gerade im Dienstleistungsbereich, explizit nochmal in der Automobilindustrie. Wir haben immer wieder den Kopf aus dem Wasser rausbekommen, aber es war halt nie mehr so viel Luft da, wie wir es früher mal hatten. Und dann war ich in der Situation, dass ich gesehen habe, das halte ich nicht durch. Das halte ich rein cashflow-mäßig, liquiditätsmäßig in Deutschland nicht durch. Und ich habe noch gelernt, ne, dass ein Unternehmer hält durch, ein Unternehmer scheitert nicht. Ja, es sowas wie Insolvenz gibt es nicht. Mit den Auslandserfahrungen und starken Präsenz in den USA habe ich ja auch dann das erste Mal gehört, nee, ein guter Unternehmer muss Minimum einmal gescheitert sein und irgendwie eine Insolvenz durchgemacht haben. In den USA heißt es ja Chapter 11. Also wenn du das nicht mal gemacht hast, dann bist du kein guter Unternehmer. Und das fiel mir natürlich in so einer Zeit auch alles wieder ein. Und durch, ich sag mal, gute Freunde, ein gutes Netzwerk an befreundeten Unternehmern, habe ich mich dann auch mit dem Thema in Deutschland beschäftigt. Und auch in Deutschland gibt es ja sowas wie eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Ja, und diese Insolvenzregeln wurden ja über die Jahre, ich glaube seit 2008, 2009, auch sehr stark reformiert in Deutschland.
Ja.
Sodass sie wirklich auch Unternehmen helfen können, den Fortbestand zu sichern. Ja, weil sie aber vielleicht einen großen Cut machen müssen, eine Sanierung machen müssen, aber die Chance haben, weiter zu existieren. Das heißt, in unserem Fall, wir waren knapp 400 Mitarbeiter und ich wusste ja gar nicht, wie werde ich einen Mitarbeiter los in Deutschland? Ich kannte das aus den USA oder aus anderen Ländern, dass es relativ einfach ist. In Deutschland wissen wir, ist es sehr, sehr schwierig. Gerade wenn du noch über 250 Mitarbeiter bist, einige schon sehr, sehr lange dabei. Habe ich vielleicht verschlafen, mich früher darum zu kümmern? Vielleicht habe ich es auch verdrängt, weil es zu teuer war oder zu unangenehm. Auf jeden Fall, auf einmal kam alles zusammen.
Mhm.
Und habe ich gesagt, okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Und habe ich mir die Experten gesucht, Insolvenzanwälte, Berater etc. und gesagt, was können wir tun? Und dann kam dieser Vorschlag, Mensch, bei dem Potenzial, was ihr habt, bei der Auftragslage, die du hast ein Kostenproblem. Du musst dich einmal neu erfinden, aber primär intern und nicht nach außen. Da gibt es eine Insolvenz in Eigenverwaltung, die kann dir helfen, die kann dich retten. Und na, wenn man dann nach Hause fährt, das erste Mal deiner Frau erzählt, du, die haben gemeint, eine Insolvenz in Eigenverwaltung wäre vielleicht was. Ja, da schläft man ein paar Nächte gar nicht gut. Irgendwann habe ich gesehen, hey, das sind Profis. Die wissen, von was sie reden. Und wenn wir gemeinsam daran arbeiten, können wir einen Plan entwickeln. Also ein Plan, wie wir durch eine ganz, ganz schwierige Phase, durch einen harten Cut, aber ein Unternehmen retten können und 250 Arbeitsplätze erhalten können. Ja?
Also es ist wirklich, ihr macht einen Plan, da gibt es quasi einen Insolvenzgeldtopf, also es gibt ja für alles Töpfe und hin und her, ne? Da sitzen Profis und die sagen, Firma gut, Auftragsbestand gut, aktuell schwierige Phase. Also wir können nicht so weitermachen, Punkt.
Ja.
Sonst wird es dann nicht die Insolvenz in Eigenverwaltung, sondern wird es eine harte Insolvenz.
Richtig.
Mit alle Arbeitsplätze weg.
Richtig.
Und dann machen die mit dir einen Plan.
Genau, also genau, die gucken natürlich vorher.
Du bleibst Geschäftsführer alles, ne?
Genau. Die Insolvenz in Eigenverwaltung hat den großen Vorteil, man bleibt Herr seines eigenen Unternehmens. Es ist auch nicht geplant, dass du auch als Inhaber rausgehst, sondern wenn der Plan gut ist und er von allen akzeptiert wird und du deine Hausaufgaben gut gemacht hast, dann behältst du dein Unternehmen, du bleibst die ganze Zeit im Fahrersitz als Geschäftsführer, hast natürlich Bewacher an deiner Seite. Der Insolvenzverwalter in einer klassischen Insolvenz heißt in der Insolvenz- und Eigenverwaltung Sachwalter. Also der kontrolliert dich, der ist da, aber der überstimmt dich nicht. Ja, sondern der sagt erstmal, du bist verantwortlich, du musst entscheiden. Du kriegst einen Justiziar an die Seite gestellt, der Insolvenzrecht kann, weil das kann ja kein normaler Geschäftsführer, wäre ja auch komisch.
Ja.
Ja. Und noch ein Unternehmensberater, der natürlich die Zahlen trackt, und weil Liquiditätsplanung ist natürlich das Heiligtum. Und das wird bis zum Exzess also wirklich durchgespielt und geübt, was aber dann auch, das habe ich jetzt heute noch. Also ich habe eine Liquiditätsplanung, eine Finanzplanung, die ist so gut. Ja, und ich sage immer zu meinem Finanzchef, du, das brauchen wir heute doch gar nicht mehr. Aber er sagt, nee, du, aber wir haben es doch jetzt alles, ist doch gar keine Arbeit. Also wir machen es einfach weiter. Ich sage, hey, okay, ist super. Also wir haben ganz viel auch gelernt, ganz viele Werkzeuge, die uns ja helfen heute. Damals war es aber der harte Cut. Wir mussten den harten Cut machen und die Analyse hat ergeben, ich muss mich von 100 festangestellten Mitarbeitern trennen. Primär Verwaltung. Die war viel zu aufgeblasen für das, was wir operativ tun können. Und jetzt sind wir wieder an dem Thema, wie kannst du dich klein und gesund schrumpfen in Deutschland, ohne dass du wahrscheinlich Vermögen auf der Seite haben musst. Und dann war das, die Insolvenz- und Eigenverwaltung, ein probates Mittel, zu sagen, jetzt habe ich auf einmal neue Möglichkeiten. Einmal, du kriegst natürlich eine Finanzspritze, das heißt, du durch das Insolvenzgeld, was drei Monate den Mitarbeitern dann bezahlt wird, sparst du drei Monatsgehälter, was sehr viel Geld war damals.
Mhm.
Ja, damit, das legst du auf die Seite, hast aber auf einmal einen Puffer. Wir haben dann gesagt, wir müssen eine Auffanggesellschaft gründen für die Mitarbeiter, dass sie übergehen können, dass sie aus dem Unternehmen rausgehen, ohne dass wir Rechtsstreitigkeiten haben. Das hat dann auch bei 98 Mitarbeitern geklappt.
Mhm.
Ne? Eins hat sich anders erledigt und mit einer Mitarbeiterin hat sich dann sehr lang hingezogen. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob du mit 99 Mitarbeitern vom Arbeitsgericht stehst oder mit einer Mitarbeiterin. Deswegen, das war wirklich, ich glaube, unterm Strich für alle gut. Ein ganz entscheidender Aspekt von der Insolvenz- und Eigenverwaltung, wie wir sie gemacht haben, war, es hat keine Gruppe wirklich was verloren. Ja, Führungskräfte haben Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, für so eine Führungskraft, die ein sehr gutes Gehalt hat, da gibt es ja auch Grenzen,
genau,
wie mit dem Elterngeld, Arbeitslosengeld.
Genau, es gibt also die Bemessungsgrenzen, bis wohin Insolvenzgeld bezahlt wird, darüber hinaus dann nicht. Also die haben in der Zeit weniger bekommen. Natürlich, ich privat habe sehr, sehr viel, auf sehr viel verzichten müssen. Es haben andere Personen harte Einschnitte bekommen, aber letztendlich im Gesamten ging es darum, wie können wir ein Unternehmen retten, 250 Mitarbeiter retten, denen danach auch wieder eine Zukunft, eine Perspektive geben. Also die top angestellten Führungskräfte haben nach der Insolvenz ja wieder das Gleiche verdient wie vorher.
Mhm.
Ja? Und wie schaffen wir diese Bereinigung? Ja? Wie schaffen wir es, dass wir mit den Banken reden können, eine Umschuldung machen können, eine Umfinanzierung, sodass wir wieder Luft zum Atmen bekommen, dass wir von einer geringeren Kostenbasis wieder eine Chance haben, mit dem Geschäft, was wir haben, Geld zu verdienen. Und dafür haben wir einen Plan gemacht. Dafür hatten wir, ich muss sagen, super loyale Kunden. Die haben alle mitgemacht, die haben uns unterstützt. Mhm. Hat keiner gesagt, nee, jetzt ziehe ich die Aufträge ab.
Cool.
Ich habe, muss sagen, ein Team an Mitarbeitern, muss wirklich sagen, ich bin so stolz auf jeden Einzelnen, weil die sind ja wirklich voll da durchgegangen. Und natürlich waren am Anfang alle verunsichert. Aber sie hatten das Vertrauen, sie haben das Vertrauen in die Firma gehabt, in mich gehabt, dass wir das schaffen gemeinsam. Wir hatten die Experten an unserer Seite, wir haben einen Plan gemacht. Also kurz nur zum Ablauf, wir haben im Ende September vorläufige Insolvenz angemeldet.
Nur für mich, das ist öffentlich.
Das ist öffentlich.
Also das ist ja nicht ganz ohne. Da steht dann auf einmal in Amtsblättern oder muss es da veröffentlicht werden.
Richtig.
Da steht dann auf einmal drin, die Firma ist jetzt insolvent in Eigenverwaltung.
Richtig.
Dementsprechend gehen da so Kreditreformen und Co. Da schlagen dann so ein paar Pegel auch aus bei den Kunden. So, schwierig.
Ja.
Vielleicht sollten wir dann nicht mehr oder nur noch mit Vorkasse. Also da ändern sich ja dann auch gerne Zahlströme. Und das, was du schon selber gesagt hast, in Deutschland ist man denn ja auch etwas stigmatisiert. Der Wettbewerb nimmt Notiz davon, in Amerika ist es völlig okay, mal insolvent gegangen sein, aber das ist ja doch ein krasser Schritt, auch der, du wohnst ja, wo wohnt ihr?
In Köln.
In Köln, okay. Ja. Aber du bist ja da auch bekannter Unternehmer, das macht ja auch etwas mit einem. Also auf einmal sehen ja die Leute teilweise einen auch für einen Moment mit anderen Augen. War dir das in dem Moment alles egal oder hast du das gar nicht so wahrgenommen?
Doch, das habe ich schon gemerkt. Ich glaube, viel mehr noch, dass man sich selber die Gedanken macht.
Mhm.
ja, als dass jetzt man komplett stigmatisiert wird. Natürlich habe ich im Markt gehört, ne, dass das auch versucht wurde, vom Wettbewerb auszuschlachten. Ne? Irgendwie, die gehen unter, die gibt es nicht mehr, kommt zu uns. Wurden ja die wildesten Geschichten erzählt, was vielleicht auch normal ist, dass sowas passiert. Ich glaube, ich würde es nicht tun, aber das Thema ist, ich habe sehr schnell gelernt, wenn man offen kommuniziert, wenn man offen damit umgeht und auch sagt, wie der Plan aussieht, dass man auch wieder Ruhe reinbekommt. Und mit jedem Monat, wo man den Beweis hat, dass der Plan funktioniert, kommt auch das Vertrauen zurück. Natürlich ist da erstmal ein krasser Cut.
Klar.
Ja, also du musst dir vorstellen, wie gesagt, du hast den Monat, du weißt, okay, jetzt musst du irgendwie in dem Monat die Gelder bezahlen zum Monatsende und du musst ja kurz vorher zum Amtsgericht. Das heißt, die Mitarbeiter kriegen erstmal kein Geld. Die haben am 1. des Folgemonats kein Geld auf dem Konto. Miete, alles, was da passiert. Was erklärst du? Wie machst du ihnen Mut? Wie schaffst du es, dass dann am 3. aber wieder Geld auf dem Konto ist? Ja, dass du diesen Abstand so verkürzt, dass sie zwar stinksauer sind, total frustriert, alles, da kommt ja alles zusammen an Emotionen, aber dass sie dann schnell wieder sehen, ah ja, es geht ja.
Und das ist nur Interessensgruppe Mitarbeiter. Dazu kommen ja Kunden, Lieferanten, 100.000.
Genau. Du musst alles umstellen. Ja. Wie gesagt, es hilft teilweise aber auch, dass man natürlich dann Rechtsanwälte oder andere in seiner Seite hat, die sagen, das ist jetzt so, das sind die Regeln. Oder wenn eben Personaldienstleister gesagt haben, gut, ihr müsst Vorkasse machen, dass dann auch die Experten sagen, ja, das machen wir jetzt auch, das ist okay, aber danach müssen wir dann wieder irgendwie ändern, dass Kunden vielleicht die Zahlungsziele verkürzt haben, damit wir die Liquidität bekommen. Aber auch sagen, nee, aber hinterher müssen wir es wieder ändern.
Klar.
Aber in dem Moment haben alle geholfen, das wollte ich sagen. Cool. Es waren alle mit an Bord. Wie gesagt, gibt immer jemanden, der es nicht gut findet. Aber im Großen und Ganzen war mein Ziel, ich möchte das Unternehmen retten. Ich möchte 250 Arbeitsplätze erhalten, Festangestellte. Und das Unternehmen hat eine Zukunft. Und das müssen wir jetzt hinkriegen gemeinsam. Und das haben wir gemeinsam hinbekommen.
Wie lange hat es gedauert?
Insgesamt Ende September vorläufige Insolvenz, Ende November die offizielle Insolvenz, Ende Februar waren wir saniert entlassen.
Welches
Rekordzeit.
Jahr?
2019, September vorläufige Insolvenz, November die Insolvenz, Februar 2020, Ende der Insolvenz, saniert entlassen, saniertes Unternehmen zum 1. März 2020. Wir waren alle. Keiner konnte mehr. Wir waren natürlich durch, dachten, jetzt kommt die gute Zeit. Die Aufträge haben sich eingespielt, Cashflow war positiv. Wir hatten 20 Tage lang, mehr oder weniger, eine ganz okaye Zeit.
Ja.
Ja, kam ja schon so die ersten Corona-Gerüchte und was ist so passiert. Aber dann auf einmal war komplett Shutdown. Und wir standen, über Nacht stand ich wieder da, hatte 250 Mitarbeiter. Oder 246.
Ready to work.
Ready to work. Und null Umsatz. Weil alle Werke zu waren in Deutschland. Es war ja auch keiner mehr auf der Straße. Also das Leben ist ja zum Erliegen gekommen. Und ich stand da und dachte so, holy shit.
Dann denkt sich jetzt jemand wie ich, da hat er das Insolvenz-Game durchgespielt. Ja. Dann wird er ja bestimmt auch geile Berater gehabt haben, die ihm beim Corona-Spiel geholfen haben. Weil da gab es ja auch Staatshilfen.
Also man muss vielleicht, Berater kosten ja auch Geld. Also das waren die ersten, wo ich natürlich gesagt habe,
klar.
Das beenden wir, sondern wir mussten das ja erstmal selber verdauen. Rückblickend sage ich, zum Glück habe ich vorher saniert, sonst hätten wir Corona nicht überlebt.
Ja.
Ja, weil dann keine Chance. Zum Glück wurden gewisse Spielregeln für die Corona-Hilfen geändert, weil wir waren ja ein saniertes Unternehmen. Also Corona-Hilfe 1 haben wir nicht bekommen.
Ja, genau, erzähl mal warum. Das
gab ja Stichtage.
Ja.
Ja. Wann bist du ein Unternehmen in Schwierigkeiten und wann nicht?
Ja.
Für Corona-Hilfe 1 war der 31.12.19 der Stichtag.
Und da
war
der
ich ja Insolvenz. Also das heißt, ich habe keine Corona-Hilfen bekommen.
Deswegen warst du von Corona-Hilfen ausgeschlossen.
Deswegen war ich erstmal von Corona-Hilfen ausgeschlossen.
Also wieder die gleiche Situation. Du hast Fixkosten ohne Ende.
Ja.
Hast keinen Umsatz mit Kunden.
Nein. Hab gerade nochmal, du musst ja auch, ne? Also die Insolvenz hat für uns als Familie schon alles abverlangt. Ja, wir mussten ja auch noch unseren Eigenbeitrag leisten. Also ne, so Thema zur Hausbank gehen, zu sagen, gut, ich habe halt hier noch ein Häuschen, wie viel Grundschuld ist denn noch frei und wie viel können sie uns denn noch geben?
Also was alles haben, aktiviert an Eigenmitteln, was ihr hattet?
Alles, was wir hatten. Uns tief in die Augen geschaut zu Hause und gesagt, okay, schlimmstenfalls ziehen wir in eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder müssen aus Deutschland raus.
Ja, ihr hattet ja auf anderen Kontinenten sehr gut laufende Unternehmen. Ne?
Genau, wir hatten einen Vorteil gegenüber, wenn man jetzt nur von Deutschland abhängig ist. Wir waren mittlerweile im Ausland groß genug, dass wir gesagt haben, die Unternehmen im Ausland, die funktionieren, da könnten wir hingehen. Das hat uns auch immer so eine Restsicherheit dann gegeben. Mhm. Hat am Ende, und das muss man jetzt auch mal, wenn man das ganze Corona, die ganze Corona-Zeit sich anschaut, dadurch, dass das Ausland immer funktioniert hat, ja, auch mit Anführungszeichen, weil natürlich auch da war Corona und es ist eingebrochen, konnten wir aber immer als Gruppe irgendwie überleben. Mhm. Ja, am Anfang hat Deutschland das Ausland unterstützt, irgendwann hat das Ausland Deutschland unterstützt, wenn es Hilfe brauchte. Also der große Vorteil an der Redi Group, wie sie heute aufgestellt ist, ist ja, immer wenn ein Land schwächelt, können die anderen einspringen und helfen.
Und ihr nehmt das ja auch ernst. Also ihr seid ja nicht als Tochter der deutschen Redi-Gruppe im Ausland. Ihr seid hart im Ausland als Unternehmen dort mit Steuern, mit allem, was dazugehört. Ihr seid also in den USA ein amerikanisches Unternehmen.
Ja, ja, genau. Und wir sind überall unabhängig. Das heißt, es ist nicht so, dass da irgendwie, ich sag mal so klassisch, alles Geld wird Cashpooling nachts auf dem Konto und dann verteile ich es morgens wieder.
Nee.
Sondern wenn ich sage, hey, ich brauche Geld, sag mal als Land A von Land B, dann müssen wir die kompletten Finanzspielregeln erfüllen, wie mit externen Dritten. Also ich glaube, die höchsten internen Darlehenszinsen, die ich bezahlt habe, waren 8,5% für eigentlich ein Unternehmen, was mir auch gehört, nur damit ich Geld von dem einen Unternehmen ins andere als Aushilfe schieben darf. Also wo ich dachte, okay, wow, das hätte ich günstiger in dem Land A haben können, nur die Banken haben seit Insolvenz und Corona nicht mehr wirklich mit uns proaktiv zusammengearbeitet. Ich glaube, das liegt nicht jetzt nicht nur an uns, sondern das ist sicherlich auch ein großes Thema, was wir in Deutschland haben, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Was ist eigentlich mit unserer Bankenbranche, mit unserer Finanzwelt? Ich engagiere mich da sehr stark im VDA, auch in den ganzen Finanzierungsarbeitskreisen, sehr viel mit Banken gesprochen, weil was an Liquidität aus dem Markt gezogen wird, wie sollen denn Mittelständler neue Projekte vorfinanzieren, wenn die Banken gar nicht mehr mit ins Risiko gehen? Ja. Also ich höre da Geschichten. Markus?
Ich weiß, wir machen ja Immobilien, absolute Risikoaversität der Banken, Katastrophe, wirklich.
Unglaublich. Das soll ja noch schlimmer werden mit den nächsten Basel-Verordnungen, wo ich denke, hallo Europa, hallo, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade macht? Ihr schneidet nicht nur einer Industrienation, einer Industrieregion wirklich die letzte Luft zum Atmen ab. Ja. Ja, sondern wo ist denn das klassische Unternehmertum? Ich meine, wie fing denn eine Bank früher mal an? Da gab es den ehrenwerten Kaufmann, der gesagt hat, ich verleihe Geld. Aber natürlich hatte der auch ein Risiko, dass es Ausfall gab. Damit hat er aber gelebt. Dann gab es halt höhere Zinsen.
Dieses Risiko ist Teil der Zinsen.
Genau.
Ja.
Aber heute, wenn ich heute mit Banken spreche und mir sagt der Berater, wenn ich dieses Engagement gutheiße, stehe ich mit einem Bein selber in der Haftung. Wo ich sage, wie, du? Was hast du denn damit zu tun? Also du bist doch angestellter Berater und nicht Geschäftsführer oder was weiß ich.
Um heute ein Darlehen zu bekommen, musst du schon reich sein. Also du darfst auf keinen Fall selbstständig sein, du sollst eigentlich angestellt sein, brauchst einen riesigen Gehalt. Also du musst eigentlich Geld mitbringen, um Geld von der Bank zu bekommen, aber so richtig.
Das war das Angebot, was ich dann hatte in der Krise.
Ja, klar.
Wir können ihnen gerne Geld geben, dann am besten legen sie eine Million als Cash-Sicherheit bei mir an, dann kann ich ihnen 2 Millionen geben. Oder 1,5 Millionen. Ich brauche weder, also wenn ich die Million hätte, bräuchte ich sie ja nicht, weil ich brauche ja keine 2 Millionen. Ich habe ja gerade kein Cash so verfügbar, dass ich es ihnen geben kann. Und kriege ich denn dann Zinsen für das Cash, was ich ihnen gebe? Oder?
Nee, das ist ja die Sicherheit. Du zahlst noch Verwahrengeld, das wird noch viel, viel besser. Ja. Im Endeffekt, früher hast du volle Auftragsbücher gehabt, du hast gute Kunden gehabt, du hast einfach ein sehr gut laufendes Unternehmen gehabt und das hatte einen Wert.
Ja.
Und heute ist es gefühlt so, wenn das Unternehmen keine Immobilie hat, die abbezahlt ist natürlich, oder irgendwelche anderen großen Güter, dann wird es halt ganz, ganz schwer, ein Darlehen drauf zu bekommen. Also klassisch Working Capital, würde ich auch sagen, ist echt schwer geworden.
Ja, und das ist die Situation, in der wir sind. Jetzt zum Glück können wir das aus der Gruppe über die verschiedenen Situationen selber steuern. Aber das ist schon, wenn ich da in einer anderen Situation wäre oder andere Organisationsstruktur hätte, würde es mir, glaube ich, sehr, sehr schwer fallen.
Das heißt aber, ihr habt euch quasi dann auch später mit den späteren Corona-Hilfen, ich glaube ab Corona-Hilfe 2 war es dann nicht mehr so, dass 31.12. Stichtag war.
Genau.
Damit habt ihr euch über Wasser halten können.
Ja.
Habt euch denn sukzessive wieder zurückgearbeitet mit allen Sachen, die dann wieder weggefallen sind und dass man wieder normal arbeiten konnte? Also ihr habt heute dieselben Auftraggeber, das geht euch gut.
Es war für uns auch wichtig, dass wir Corona 2, 3, 4, also Corona-Hilfen bekommen haben. Es war nicht viel, aber es war genau so viel, dass wir irgendwie über die Runden kamen mit Kurzarbeitergeld, was die Mitarbeiter bekommen haben. Wir konnten aber nicht zuzahlen. Ne? Wir haben Kurzarbeit anmelden müssen teilweise und es gab wirklich Mitarbeiter, gerade leider ne, die Blue Collar, aber in allen Bereichen, wo wir sagen, geht halt mit den 67-68% vom Netto, wir können nicht zuzahlen. Weil wenn wir das Geld gehabt hätten, wären wir den Weg nicht gegangen. Das heißt, alle haben Rieseneinschnitte bekommen. Großteil hat durchgezogen. Andere haben sich einen neuen Job gesucht, was ich total verstehen kann. Ich bin auch nie böse, wenn einer zu mir sagt, du, ich kann irgendwo anders mein Glück finden. Gratuliere ich ihm ja. Ich freue mich, wenn dann auch wieder mal Mitarbeiter zurückkommen und sagen, na, das Glück war vielleicht doch nicht so toll auf der anderen Seite. Das ist so wie mit dem Gras, ne? Always greener on the other side.
Ja.
Und dann merkst du, dass es doch nicht so ist. Das ist so. Wichtig ist für mich, und das möchte ich jetzt hier an der Stelle auch gerne sagen, wir sind ein Dienstleister, mein höchstes Gut sind die Mitarbeiter. Das heißt, ich muss schauen, dass es ihnen bestmöglich geht. Das wurde manchmal falsch verstanden als, ich muss alle Probleme lösen.
Mhm.
Ja? Nee, das bin ich nicht. Ich kann auch nicht jedem immer nur Geld geben.
Schaffst du auch nicht.
Geht nicht. Ja. Ich bin nicht das Sozialamt. Ich bin ein Unternehmer. Ich biete allen eine Chance, sich zu entwickeln und gutes Geld zu verdienen, faires Geld zu verdienen. Aber ich erwarte Leistung. Und die, die mehr Leistung geben, können mehr verdienen. Die, die vielleicht bessere Leistung oder bessere Ergebnisse haben, können vielleicht auch mehr verdienen. Dafür muss man incentivieren. Dafür gibt es Bonus oder etc. Aber Leistungsgedanke muss da sein. Und das ist ja auch was, ich glaube, es vergeht ja keine Woche, wenn man Zeitung liest oder irgendwelche Podcasts hört, wo man nicht irgendwie alle Wohlfühloase, alles Komfortzone, 4-Tage-Woche und was weiß ich. Ich möchte gern, wenn das Unternehmen hinkriegen, sag ich mir, ist toll. Wir sind darauf angewiesen, dass wir bei Kunden arbeiten und ich muss jeden Tag arbeiten. Und der Kunde bezahlt uns nicht 5 Tage und wir kommen aber nur 4. Das geht ja auch nicht.
Genau.
Ja, also ich finde das eine ganz schwierige Sache und da sage ich mir, meine Mitarbeiter haben es wirklich verstanden. Ja, und auch das Thema Homeoffice-Regelung. Ich sag mal, über 90% meiner Mitarbeiter arbeitet beim Kunden. Die können nicht ins Homeoffice gehen, die müssen ja in die Produktion.
Ja.
Es gibt Mitarbeiter an diversen Standorten, wo ich sage, die können auch mal einen Tag zu Hause arbeiten. Ja, und das ist völlig in Ordnung. Wir haben aber keine Regel deshalb. Das ist Vertrauen. Wir glauben, das macht jeder bestmöglich. Und ich weiß auch, es wird eigentlich nicht ausgenutzt.
Mhm.
Ja, ich habe dieses Vertrauen in die Mitarbeiter, dass jeder sein Bestmögliches gibt. Und ich weiß, wenn einer mal einen Tag vielleicht weniger tut, dann hat es auch einen Grund. Und ganz ehrlich, ich bin auch so. Ja, wenn bei uns mal irgendwie alle krank sind, irgendwas brennt, dann bin ich auch froh, dass ich mal irgendwie gerade 2 Stunden nicht ans Handy muss, nicht an den Laptop muss, sondern ich kann gerade mal irgendwie der Familie helfen. Weil das ist mir wichtig. Das ist ein ganz hohes Gut für mich, dass es allen gut geht. Ja, und allen, da ist meine Familie, da ist mein Unternehmen, da sind meine Mitarbeiter und auch meine Kunden. Ich will auch, dass es meinen Kunden gut geht. Ja, wir sind fair, aber ich möchte auch fair behandelt werden. Und wir hatten vorhin mal kurz drüber gesprochen. Ich finde, ne, ich muss jeden Monat Löhne bezahlen. Ich erwarte doch, dass mein Kunde jeden Monat seine Rechnung bezahlt. Ist das zu viel verlangt?
Nee, und das klappt im Durchschnitt ja im deutschen Mittelstand auch ganz gut, glaube ich. Ne? Also das, aber hast du recht, genau. Wenn es da anfängt zu bröckeln, dann haben wir irgendwie alle ein Problem. Ich habe nur gerade überlegt, du bist ja irgendwie 2003, 2004 reingerutscht. Du bist jetzt knapp 50, hast du vorhin gesagt. Also die letzten 15 Jahre waren schon ein ganz schön krasser Ritt, muss ich mal sagen. Also wenn ich mir das so überlege, man rutscht dann ein Unternehmen rein mit 500, 600, 700 Mitarbeitern. So, dann gibt es eine Übernahme, eine familiäre, die bestimmt nicht ganz einfach ist, mit allem Pipapo. Dann nebenbei Ländergesellschaften aufgebaut, die ja alle für sich selber auch funktionieren müssen. Also du hast auch immer den Vergleich quasi Ausland gegen Deutschland und so. Und das finde ich ja Wahnsinn, was für eine Sichtweise du dir da auch aneignen konntest, die dir auch in der Insolvenz später geholfen hat. Dann Insolvenz. Dann Corona. Also eigentlich habt ihr die letzten 15 Jahre jetzt so mittelmäßigen Spaß gehabt, bei relativ viel Einsatz, wie ich finde. Heute 1200 Leute auf der ganzen Welt auszusteuern, klingt total gut, aber die meisten Unternehmer, die ich kenne, in deinem Alter, die das hinter sich haben, da haben auch ein paar dann einfach keinen Bock mehr danach. Mich würde mal interessieren, wie guckst du in die Zukunft? Weil du bist jetzt als Typ, finde ich, man merkt, du hast Spaß an dem, was du tust, du bist Überzeugungstäter. Das scheint auch in dir zu brodeln und eigentlich hast du jetzt das erste Mal seit 15 Jahren freie Bahn, oder?
Ja. Erstmal klassisches Jahr. Wir haben uns sehr gut aus Corona raus entwickelt. Ja, alle Ländergesellschaften waren letztes Jahr positiv,
wow,
teilweise sehr gut positiv. Und das in einem extrem schwierigen Marktumfeld. Ja, wir haben es aber auch geschafft, Non-Automotive-Kunden aufzubauen. Also das Thema Produktqualität,
ja,
Teilequalität ist in allen Branchen ein Thema, gerade bei diesen fragilen Lieferketten auf der Welt. Ich glaube, wir sind gut positioniert. Mhm. Wir haben aber auch gelernt, sehr konsequent zu entscheiden, wenn es nicht läuft. Ja, also wir verbrennen nicht gerne weiter Geld, sondern wir sagen, wenn Geld verbrannt wird, dann müssen wir was ändern. Und deswegen, wir sind jetzt erstmalig in der Position, wo ich sage, wir können wieder aktiv das Handeln bestimmen.
Mhm.
Und das ist ja was, wo ich sage, das setzt Energien frei in mir auch. Na, ich muss ja schon wieder aufpassen, dass ich nicht anfange, komplett zu spinnen. Ja, aber einfach zu sagen, Mensch, ich kann mal die Seite wechseln. Ich kann auf einmal mich mal damit beschäftigen, kaufe ich vielleicht mal ein Unternehmen.
Was den deutschen Mittelstand ja viel zu selten beschäftigt. Dazu kaufen.
Ja.
Selber M&A machen.
Und in welche Richtung soll es denn gehen?
Ja.
Ja, oder wie stelle ich mir die nächsten Jahre vor? Natürlich kommt das Thema, wenn man ehrlich ist, auch schon dazu, sagt, muss es denn immer Deutschland sein? Ja, oder kann ich auch in einem anderen Land arbeiten? Nicht, dass ich Deutschland dann zumache, sondern ich habe sehr, sehr hart daran gearbeitet, dass jedes Land autark fast ohne mich laufen kann. Ich bin in Deutschland, glaube ich, auch sehr, sehr weit. Wir sind noch nicht zu Ende. Aber mein Ziel ist es ja, dass ich operativ in keinem Land mehr komplett rein muss. Sondern wenn mich jemand braucht, für Kunde, für ein Problemlösen, für irgendwas, bin ich da, setze ich mich auch heute Abend in den Flieger und fliege hin. Ja, oder muss halt bis morgen warten, bis der nächste Flug geht. Aber das wissen alle. Aber die rufen auch nur an, wenn es wirklich dringend ist.
Mhm.
Ja, also die sind alle die sind so eigenständig und ich sag mal so verantwortungsbewusst, dass jeder versteht sein Handwerk. Das gibt unglaublich viel Freiheit. Und dann kommen aber natürlich auch so, okay, was mache ich denn jetzt damit? Was muss ich fürs Unternehmen tun oder für mich tun, damit es die nächsten 10, 20, 30 Jahre auch weitergeht? Und da ist natürlich, wie gesagt, ich habe in meinem Studium, mein Major war Finance. Ja. Das erste Studienwoche haben wir irgendwie M&A-Deals irgendwie schon durchrechnen müssen. Ich dachte mir, okay, bis ich da mal hinkomme. Natürlich hätte ich auch mal Lust daran. Ja, ja, irgendwie mal zu sagen, ich drehe es mal um, vielleicht können wir mal gucken, was geht. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Es muss ja gar nicht ein Mitbewerber sein, sondern vielleicht ist es eine ganz andere Branche, vielleicht ist es eine ganz andere Technologie, vielleicht ist es was mit Software, was uns dann wieder ergänzt hintenrum. Aber allein diese Möglichkeiten zu haben, rumzuspinnen und zu sagen, ich bin ortsunabhängig, das finde ich irre.
Ja, und auch ich finde, in deinem Alter gibt es ja nur noch den Vorwurf, es nicht gemacht zu haben.
Also, der war gemein.
Nee. Also war nicht so gemein gemeint, natürlich.
Nee, ich weiß, was du
meinst. Aber wir hatten ja den Kollegen Broder hier, der in Leaf bei euch ja quasi die Airline gegründet hat und der gesagt hat, ich wollte einfach mit 42, 45, wollte ich nicht verpasst haben, eine eigene Airline zu gründen. Ja. Und deswegen habe ich mein Sparbuch leergeräumt und wollte das unbedingt versucht haben. Und du hast jetzt, also ist ja, du hast dich ja durch diverse Krisen gekämpft. Ich frage mich dann immer, was wäre aus euch geworden, wenn dich diese Krisen nicht beschäftigt hätten, vielleicht wärt ihr viel, viel weiter. Und du hast das ja auch irgendwie the other way around gemacht. Du hast ja eigentlich in Deutschland gelitten und warst international sehr erfolgreich. Mhm. Eigentlich ist es immer andersrum. Der deutsche Mittelstand, der ist in Deutschland sehr erfolgreich und leidet international ganz, ganz oft.
Ja.
Was sind denn die Learnings bei dieser ganzen Expansionsstrategie, die du auch weitergeben kannst? Das würde mich ja auch interessieren. Ihr seid ja super erfolgreich im Ausland. Warum denkst du, seid ihr so erfolgreich?
Ich habe sehr schnell gelernt, dass ich muss jedes Land so nehmen, wie es ist.
Mhm.
Jede Kultur so nehmen, wie sie ist. Also dieser Spruch, think global, act local, den wir alle kennen,
ja,
den leben wir mit jeder Pore. Ja, ich glaube, der Einzige, der irgendwie so ein bisschen überall versucht rumzuschwimmen, bin ich.
Mhm.
Ja, aber ich weiß auch, ich darf local nicht acten, also nicht operativ reingehen, weil ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe, selbst in Amerika, ich verstehe ja gar nicht, was das alles für Auswirkungen hat. Alleine Arbeitsrecht, Haftungsrecht, Kundenbeziehung. Als ich Amerika mal dem Vertrieb sagen wollte, wie man Vertrieb macht, nämlich den Telefonhörer erstmal in die Hand nehmen und Kunden anrufen, da erzählten die mir erstmal, dass Cold Calls in Amerika, dass das eine ganz andere Sache ist, ja. Und dass man bei unserem professionellen Kunden ganz anders rangeht. Also wir haben natürlich hart diskutiert, wir haben beides ausprobiert und ich habe gesehen, oh, es geht ja vielleicht auch anders. Ja, und das zu akzeptieren, ich glaube, das ist so, zu sagen, ich lasse die machen, ich habe das Vertrauen, dass die es richtig machen. Und die bezahlen das Vertrauen doppelt und dreifach zurück.
Also du lässt
das die. Heißt, ich habe kleine Unternehmer in jedem Land.
Genau.
Also die wollen auch so sein. Die wollen nicht jeden Tag den Call vom Christian haben. Selbst mein Top-Team in Deutschland, die sagen, Christian, was wir wirklich an dir lieben, du rufst uns nicht jeden Tag an oder wir müssen dir jede Woche reporten irgendwie, sondern du lässt uns auch machen. Ja, manchmal springst du vielleicht zu doll auf, ja, wenn du irgendwie reingrätscht und 7 Stockwerke nach unten auf einmal springst, wo alle irgendwie auf, was will er denn jetzt? Ja, dann verstehen sie auch, warum ich das vielleicht da mal tue. Ja, weil ich sage, am Ende haben wir da einen Kunden und der Kunde ist unser höchstes Gut. Der Kunde bezahlt jeden Monat unsere Rechnung. Also verdammt nochmal, wenn einer irgendein Kundenanliegen nicht ernst nimmt, dann springe ich auch mal rein. Ja, habe ich aber auch gelernt, dass ich nicht mehr in jede E-Mail reinspringe, die da kommt, sondern dass ich mich dann auch mal zurückhalte, wenn ich in CC stehe. Und ne, das haben die Ausländer gelernt. Sie haben aber auch, und sie wissen, es gibt ein Monatsreporting. Und das ist mir wichtig.
Mhm.
Ja, und das, vielleicht verschiebt man das mal, weil irgendwie gerade ein wichtiger Kundentermin ist. Aber das Einzige, was vor intern geht, ist immer Kunde. Da sage ich mir, okay, verstehe ich, alles gut. Aber wir machen es trotzdem. Ich möchte die Zahlen sehen. Wir machen eine Proforma-Konsolidierung, dass wir die Zahlen uns, meine Finanz übereinander legt. Ich glaube, unser Controlling ist gut, aber ich weiß auch, und den Anspruch habe ich nicht, wenn mich jemand verarschen will, wird er es können. Also, und klar. Deswegen sage ich mir, deswegen stelle ich nicht 3 Controller mehr ein.
Und so willst du auch nicht leben.
Genau.
Also du willst deinem Management vertrauen, du willst mit guten Leuten zusammenarbeiten. Richtig. Und von daher, wenn das die Grundannahme wäre, dann können wir auch direkt aufhören, Unternehmer zu sein.
Ja. Also als wir angefangen haben, Indien ist ein gutes Beispiel. Ich habe einen ganz, ganz tollen Mitarbeiter, der wird übrigens 81 Jahre alt.
Ein CEO in Indien ist 81 Jahre alt.
Der ist jetzt nicht mehr CEO in Indien, der ist jetzt CEO in China. Aber der hat für mich Indien aufgebaut und der hat ein ganz tolles lokales Team aufgebaut, aber es war natürlich immer er als Deutscher erstmal da. Und als die Zeit, die er da war, hat ganz viele tolle Dinge gemacht, aber wir sind nie richtig explodiert. Dann ist er rausgegangen, wir haben die Verantwortung komplett dem indischen Team übergeben. Seitdem, wir haben uns verdreifacht. Ja, irre, weil die Inder es halt the Indian Way machen.
Mhm.
Ich habe auch den Indern gesagt, ich will gar nicht alles immer im Detail wissen. Macht es the Indian Way, ist gut. Was ich wissen muss, sagt mir, ne, wir müssen Compliance, wir müssen Legal, alle, aber ihr müsst mir nicht jeden Tag erzählen, ich glaube euch ja schon.
Ja.
Das ist gut.
Und vielleicht würde der deutsche Weg auch gar nicht bezahlt werden, in Indien, so wie er bezahlt werden müsste, der englische Weg oder der amerikanische Weg, genau.
Ich glaube, das kommt noch mit dazu.
Ja.
Ja. Und ich glaube auch, wie gesagt, auch die deutsche Mentalität ist ja nicht überall die richtige.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und das ist mein Takeaway, da wirklich sagt, ich respektiere, dass die Kulturen, die Länder anders sind. Das ist ja schon in Spanien so. Du musst es einfach so hinnehmen, du musst es nicht verstehen. Ich respektiere es und ich genieße es ja sogar. Ja, auch wenn ich einfache Anekdote, wenn ich nach Indien reise oder auch in Mexiko, egal wo, immer, oh Christian, wenn du da bist, wo sollen wir heute Abend essen gehen? Sollen wir zum Italiener gehen? Und ich immer so, also ich fahre doch nicht nach Mexiko oder nach Indien, um beim Italiener zu essen. Für die natürlich eine super exklusive und besondere Geschichte. Ich sage, nee, ich will indisch essen. Aber wirklich local Indian food. Spicy, spicy. Ja, also.
Klar.
Und ich liebe das, ja. Und dann am Ende finden die es ja auch alle super, dass ich mich so drauf einlasse. Aber ich glaube, da aufeinander zuzugehen und auch dieses Vertrauen zu haben und eben diesen Respekt voreinander. Weißt du, dieses das Anderssein respektieren und auch es genießen können.
Ja, sich drauf einlassen. Genau, sich drauf einlassen.
Ja.
Sag mal, wir müssen noch in den persönlichen Bereich ein bisschen abdriften. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Deine Frau ist ja mit dir Mitgesellschafterin.
Ja.
Arbeitet ihr auch zusammen?
Nicht mehr.
Okay. Ich glaube auch, das ist, wir kommen ja noch nachher in die Sektion Lifehacks. Ich glaube, das kann einer sein. Ne? Dass man auch wirklich sagt, man trennt es voneinander. Aber deine Frau ist immer noch mit dir Unternehmenseigentümerin.
Ja.
Okay, super.
Wir haben das Unternehmen 2014 zusammen gekauft in Deutschland. Den ausländischen Teil, andere Geschichte, aber ne, den in Deutschland und es war immer wichtig, sie hat sozusagen 50 plus 1, die goldene Aktie, weil es aus ihrer Familie kommt. Mhm. Aber uns war es auch immer wichtig, dass wir sagen, hey, das gehört uns zusammen. Dann sind 2009, 2011 die Kinder auf die Welt gekommen. Uns war es auch immer wichtig, gemeinsam, dass sie bei den Kindern ist, gerade das erste Jahr. Sagt, das ist uns wichtig. Und auch danach nicht sofort eine Nanny und dann kommt sie wieder Fulltime arbeiten, sondern wir versuchen das irgendwie zu kombinieren. Es lag mehr Verantwortung bei ihr, weil sie, am Anfang war sie für die Kinder ja die Bezugsperson. Ja. Das konnte ich ja gar nicht erfüllen. Ich bin wie ein Bekloppter um die Welt geflogen, habe mich dann immer gefreut, wenn ich meinen Langstreckenflug hatte, weil dann konnte ich endlich mal 8 Stunden durchschlafen. Mhm. Ja, und sie hat das unglaublich gemanagt. Aber wir haben dann auch gemerkt, Teilzeitgeschäftsführerin ist ganz schwierig.
Ja.
Dann sind natürlich auch die unterschiedlichen Herangehensweisen von uns beiden immer mehr hochgekommen, ja. wo uns zu der Zeit sicherlich, ich glaube, ein Moderator hätte uns sehr gut getan, mhm. der gesagt hätte, hey, du bist doch da super, du bist da, Mensch, ihr könnt doch eure Stärken kombinieren und nicht irgendwie auf euren Schwächen rumhacken. Also so ein bisschen, war nicht einfach. Und dann hat sie wirklich für sich gesagt, ist in sich gegangen, hat rausgefunden, was sie wirklich möchte im Leben. Und hat dann einen kompletten Switch gemacht und ist in die komplette Coaching, Life-Coach, Stressmanagement, Yoga-Lehrerin-Schiene gegangen. Also sie ist, hat sehr viel mehr Spiritualität in ihrem Leben zugelassen, mhm. was für mich am Anfang echt spooky war. Mhm. Aber ich dachte, uff, holla. Ja, ich aber jetzt gelernt habe, ne, über die Zeit, das ist nicht alles spooky. Da sind auch ganz viele tolle Dinge dahinter.
Ja.
Ja, also ich habe mich geöffnet ihrer neuen Welt gegenüber. Hab natürlich in ihr immer noch eine unglaubliche Ratgeberin, manchmal immer noch zu scharfe Kritikerin. Ich kann kaum ausreden, da kommen schon die nächsten 3 Fragen, wo ich immer denke, boah, weil sie sich natürlich auskennt.
Klar.
Ja, auf der anderen Seite irre, wie sie ihre Selbstständigkeit hochzieht. Ja, und mittlerweile haben wir gelernt, genau diese Stärken von uns beiden zu nehmen. Also bei uns in der Firma gab es jetzt die ersten Stressmanagement-Seminare für unsere Mitarbeiter über alle Ebenen, die sie gegeben hat.
Ach, cool.
Ja, okay. Wo natürlich erstmal alle gesagt, so die Mitgesellschafterin, Frau von Christian, die macht jetzt hier so Stressmanagement. Müssen wir jetzt irgendwie hier Geheimnisse erzählen oder Privates? Wir so, nee, es geht nicht um Coaching, es geht um Stressmanagement. Wie können wir alle irgendwie auch mal wieder runterfahren? Ja, mal durchpusten, mal dieses eine Minute Pause machen. Vielleicht doch mal 10 Minuten rausgehen an die frische Luft und mal durchatmen. Mal zwischendrin aufstehen, mal irgendwie, was weiß ich, Büro-Yoga, ja, also so Kleinigkeiten mhm. mit einer einfachen 2 Übungen bist du auch immer wieder locker. Und das zu kombinieren, irre, und wir respektieren das. Ich meine, sie hält mir immer noch unglaublich den Rücken frei, klar. weil ich natürlich einfach auch mal eine Woche weg bin. Und da managt sie einfach ihre Selbstständigkeit und Familie, was aber mit älter werdenden Kindern auch leichter wird.
Ja. Ja, die Zeit kommt noch, die gute Zeit. sag mal, Christian, was machst denn du für dich? Weil ich sag mal, du bist 50, du bist fit, das sieht man. Bist du so ein, brennst du Marathons oder was tust du für dich? Coachings, Selfcare, was ist so dein Geheimnis, um gut durchs Leben zu kommen und auch diesen Stress ja im Alltag und dieses Pensum an Arbeit zu bewältigen?
Grundsätzlich ist meine positive Grundeinstellung, hilft mir unglaublich.
Das ist,
also,
ja.
Ob du es mir glaubst oder nicht, also diese ganzen Phasen, die ich durchhabe, diesen einen Nackenschlag nach dem anderen, mhm. ich konnte immer schlafen. Mhm. Ich hatte keine schlaflosen Nächte.
Ja, kein Schlaf hilft auch nicht bei guten Entscheidungen.
Hilft auch nicht, ja. aber es gibt ja genug Menschen, die dann vor Sorgen nicht einschlafen können. Also ich kann das sehr gut trennen. Ich kann auch sehr gut manche Dinge einfach mal wegschieben.
Resilienz entwickeln.
Genau. Ja. Glaube ich, habe sehr stark, mhm. sehe ich gerade, ne, meine Tochter doch mehr von mir mitbekommen, jetzt bei ihren Erfahrungen in Australien, aber können wir vielleicht gleich nochmal drauf einkommen. Und mir hilft Sport sehr. Ich brauche das schon. Ich laufe, aber ich bin kein Marathonläufer.
Mhm.
Also 10 Kilometer ist so das Maximum. Danach wird mir einfach langweilig.
Ja, kenne ich.
Also, weißt du, trotz Podcast. Ja. Aber dann ist irgendwie eine Stunde, ist dann irgendwann rum. Und dann denke ich mir, jetzt ist auch der beste Podcast irgendwann durch. Habe ich einfach keinen Spaß dran. Deswegen, ich nehme mir immer mal wieder vor, irgendwann musst du doch einmal in deinem Leben einen Marathon laufen. Macht man das nicht. Aber immer, wenn ich dann wieder an den Punkt komme, sage ich, ey, ich habe da echt keinen Bock drauf. Ja, also Laufen hilft mir. Ich habe durch meine Frau gelernt zu meditieren. Ja,
sehr gut.
Wenn ich es regelmäßig mache, ist es super.
Mhm.
Leider lasse ich das manchmal schleifen, weil ich kann das nur morgens eigentlich. Ich bin nicht der Typ, der das so in den Abend schiebt. über meine Frau Yoga. Ich habe ja jetzt eine Yogalehrerin zu Hause, muss also nicht mehr in ein Yoga-Studio, was mir sehr schwer fiel.
Das ist ja ein Traum. Ja, super.
Bin ich nicht der Typ. Jetzt machen wir quasi morgens Yoga zu Hause oder unsere Workouts. Und ich mache sehr viele Dinge, weil ich sage, mein Körper braucht unterschiedliche Sachen. Ich brauche Ausdauerlaufen für mich. Ich brauche aber auch das Yoga, um irgendwie, ne, für die innere Haltung, Beweglichkeit, Flexibilität. Und dann kommen einfach andere Dinge dazu, super gerne in den Bergen. Ja, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer.
Sehr gut.
Also, ne, aber das ist ja nicht, was man dann jeden Tag macht. Oder ich gehe gerne tauchen. Also das sind schon tolle Sachen, aber das sind dann eher so, da muss man schon Zeit haben und Urlaub haben, ne, um das dann irgendwie einzubauen.
Und löst du so auch Themen für dich, so mit Mental Coaches? Bist du in YPO oder in irgendwelchen anderen Geschichten engagiert, wo du auch sagst, das gibt mir Sicherheit, da ist Austausch auf gutem Niveau für mich, da lerne ich immer wieder was von?
Also was mir unglaublich geholfen hat durch diese schwere Zeiten, war YPO.
Okay.
Also bis heute. Ich bin hier
YPO. Das ist so wie EO, ne? Das ist ein Netzwerk im Endeffekt.
Genau, Young Presidents Organization, amerikanische Netzwerk, sehr stark, ne, mit dem Ziel der persönlichen Weiterentwicklung. Und der Kern von YPO ist dein kleines Forum, was du hast, 5, 6, 7 Buddies max, mit denen du dich regelmäßig triffst und nach einem stringenten Format dich austauscht. Also das war wirklich in den schwierigen Zeiten teilweise die einzigen, die wirklich wussten, was alles in meinem Leben gerade passiert. Also Full Picture. Ne, da gibt es ja immer Freunde hier, Parteien da, irgendjemand, der weiß einen Teil von deinem Leben. Die wussten alles und das tut unglaublich gut.
Ja klar, wer soll denn bei 1200 Mitarbeitern weltweit aufgestellt, da gibt es ja nicht so viele, die dir helfen können. Da kannst du jetzt nicht den Knut anrufen oder den Jupp und sagen, du, würde ich mal gerne drüber reden. Das kannst du zwar schon machen, aber du musst ja aus der Situation rauskommen. Und ich glaube, da gibt es ja auch so Regeln in diesen Netzwerken, ne? Also nicht urteilen und hin und her und so.
Genau.
Da gibt es ja so ein paar Grundsätze und deswegen ist da, glaube ich, auch unter vielen guten Leuten kommt dann viel Austausch zustande, der wirklich hilft.
Ja, also super, es lebt ja auch davon, dass man unterschiedlich ist. Ja. Am Ende aber sieht, Mensch, die ein oder andere Herausforderung hat der ja auch. Ja, oder, und das geht ja über das Berufliche hinaus. Es sind ja auch die privaten Themen, die hochkommen. Ja, wenn du mal irgendwie gerade Stress hast zu Hause, egal aus welchen Gründen, und du kannst es aber mal mit jemandem besprechen und vielleicht nicht mit deinem besten Kumpel, der irgendwie morgen Abend bei dir wieder irgendwie am Essenstisch sitzt, sondern mal jemand, der auch einen gewissen Abstand hat zu dem Ganzen. Ja. Und wo du weißt, es ist aber in so einer vertrauensvollen Atmosphäre, da geht auch nichts raus.
Der auch keine Aktien in dem Thema hat. In keinster Weise.
Genau.
Der sagt, mir ist es eigentlich total egal, was du entscheidest, weil mich betrifft es exakt null.
Genau.
Und aus der Brille sage ich dir, wie meine Meinung dazu ist.
Also das ist super wichtig für mich. Habe ich auch ganz, ganz tolle Menschen und auch Freunde gefunden darüber. Ich habe aktuell gerade wieder einen Coach, mit dem ich arbeite. Mhm. Das sind aber bei mir so Phasen. Ne? Wenn ich mal sage, ich habe ein Thema, da möchte ich dran arbeiten. Hier ist ein Thema irgendwie aufgekommen, muss ich mal reingucken. Und aktuell ist schon so, dass ich sage, ich möchte nochmal irgendwie tiefer gehen. Ja, was ist so klassisch, was ist in der Kindheit so vielleicht passiert? Warum sind wir so, wie wir sind? Und ne, da habe ich jetzt aktuell Coach, was mir sehr viel Spaß macht auch. Also das ist anstrengend, aber es ist auch, macht Spaß, da wirklich nochmal reinzugucken. Ja, und ich verspreche mir da auch viel von, dass der vielleicht die ein oder anderen Glaubenssätze noch auflösen kann, die ja doch auch so da sind.
Ja, du bist schon sehr neugierig, das merke ich. Du hast schon Lust auf neue Dinge auch und stellst dir auch gern Themen. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, Veränderung ist wichtig.
Veränderung ist wichtig, genau. 20 Jahre dasselbe zu tun, ist keine Option. sag mal, Christian, hast du noch sowas wie ein Lifehack für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Also etwas, was du sagst, das ist so eine Regel oder das ist etwas, was ich herausgefunden habe, das macht mich schneller, effizienter, das hilft mir, meinen Alltag besser zu bewältigen. Ja, hast du da irgendwas, wo du sagst?
Ich habe eine super Sache,
das
was ganz anderes. aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich esse keinen Dosenthunfisch mehr.
Okay, warum?
Ich habe in dieser ganzen Reise auch, ne, ich meine, wenn man alles durchgeht und sagt, hey, was ist mein höchstes Gut, mein Körper?
Ja.
Und in diesem ganzen Gesundheitscoaching, ne, ich werde vom Arzt begleitet, da wo ich sage, hey, ich möchte einfach auch gesund dastehen. Hat er irgendwann festgestellt, meine Quecksilberwerte sind sowas von hoch, sowas hat er noch nie gesehen. Und er hat gesagt, woran liegt das? Und ich so, ja, ich glaube, ich esse jeden zweiten Tag Thunfisch aus der Dose. Ja, in unterschiedlichsten Formen und das seit irgendwie 40 Jahren.
Mhm.
Und er so, lass den mal weg. Meine Quecksilberwerte sind komplett runtergegangen. Also wir haben auch so Ausleitungen gemacht, also wirklich medizinisch gut betreut. Und mir geht es besser. Also ich habe mehr Energie, wenn die mit dieser ganzen Ausleitung der Schadstoffe, ich bin weniger krankheitsanfällig. Also das ist jetzt ein komischer Lifehack, aber für mich ist so, Überschrift ist natürlich Gesundheit. Und für mich ist so, hey, forget about the Thunfisch aus der Dose.
Also ich glaube, der Lifehack in sich selbst zu investieren ist einer der allergrößten, bin ich persönlich komplett von überzeugt. Was du jetzt gesagt hast, lässt jetzt natürlich alle Werbung anfragen für diesen Podcast von Thunfischproduzenten. Das ist jetzt eine Katastrophe in Zukunft, aber da muss ich durch. Das war jetzt eh nicht so richtig bezweckt. Christian, echt eine wahnsinnige Reise. Also geil, dass du uns daran teilhaben lässt. Kann ich wirklich nur sagen, unglaublich, wie ihr das gemeistert und aufgebaut habt. Weil wir reden ja trotzdem von einem deutschen mittelständischen Unternehmen im Kern. Das war der Anfang. Mhm. Ihr habt drumherum ein international tätiges, resilientes Unternehmen aufgebaut mit 1200 Leuten. Ich finde, du hast das alles unglaublich nahbar, anfassbar auch erklärt. Wahnsinn. Also würde ich mich total freuen, wenn der deutsche Mittelstand sich auch so aufstellen würde, perspektivisch, und davon lernt. Du hast halt ganz viele Sachen auch gesagt, die, glaube ich, ganz vielen Leuten auch helfen und ein bisschen auch die Angst nehmen. Und wenn es der Sohn ist, den man losschickt ins Ausland, ja, um zu expandieren und das auszuloten, aber echt sehr, sehr, sehr coole Story. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du hier warst. Wahnsinn.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Markus. Und ich finde, ganz ehrlich, dass du dem Mittelstand ein Forum gibst, ich finde das super.
Dankeschön.
Ja, das ist wichtig. Es gibt viel zu wenig Möglichkeiten. Und ich rede jetzt nicht von den Selbstdarstellern, also ne, jetzt nicht böse gemeint, aber so wirklich, was sind auch die Sorgen? Und dass man das einfach mal rüberbringen kann und wie geht man damit um? Und ich, also bitte mach weiter so. Mich sehr gefreut. Danke.
Vielen, vielen Dank. Das Lob kann ich noch weitergeben ans Team. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann wisst ihr ja, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Liken und abonnieren ist das neue Gold. Das müsst ihr also tun in diesen ganzen Kanälen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit diesem Podcast. Sage maximale Erfolge und bis bald.